Jetzt kommt Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das gewünschteste Wunschkind mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Heute bei uns im Studio zu Gast ist Thea. Thea hat uns schon begleitet durch die ersten beiden Folgen unserer kleinen Serie, von der ihr heute den dritten Teil hört, zu den digitalen Medien. Hallo Thea.
Hallo.
In unserer heutigen Folge geht es um die Frage, ob Ballerspiele gefährlich sind.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Thea, du hast eine Frage dazu.
Genau, wir haben ja bei den letzten beiden Malen darüber gesprochen, dass der Medienkonsum an sich fürs Kind nicht gefährlich ist, weil man dort eben auch was lernen kann und so weiter und so fort. Die Frage ist, was ist mit den Inhalten? Also gibt es auch Spiele, die zum Beispiel gefährlich sind. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass die Freunde meiner Tochter Fortnite spielen. Und das scheint ja ein richtiges Ballerspiel zu sein. Und das finde ich für 10-, 11-, 12-Jährige schon echt bedenklich. Und da frage ich mich als Mutter natürlich, wenn die jetzt üben, wie man Leute erschießt, werden die dann alle Amokläufer oder was geht da im Gehirn vor sich?
Also deine Beobachtung ist richtig. Ich bin ja Lehrerin an der Grundschule und tatsächlich so ab der 4. Klasse sind die Kinder wahnsinnig interessiert an diesem Spiel, an Fortnite Battle Royale. Haben T-Shirts an oder tanzen, so spezielle Tänze. Und als Lehrerin war so mein erster Impuls, okay, was ist denn das? Und das sollten wir Eltern auch tun. Wir sollten uns dieses Spiel als allererstes mal angucken. Und das hat Daniel für uns getan und hat rausgefunden, was Fortnite eigentlich ist.
Genau, also ich habe ja auch den Hype darum verfolgt und wollte mal genauer wissen, worum es geht und habe es mir angeschaut. Also Das Spiel beginnt so, dass in einem Schulbus man über einer einsamen Insel abgeworfen wird, zusammen mit 100 Mitspielern. Die sind bunt zusammengewürfelt, die kann man sich nicht aussuchen. Und man landet dann auf dieser Insel. Ziel ist es, zu überleben. Am Ende wird nur einer gewinnen. Und ich kann nur dann überleben, wenn ich alle meine Mitspieler töte. Und tatsächlich ist Ziel des Spiels, meine Mitspieler mit einer Waffe niederzumetzeln, um selbst Gewinner zu sein.
Und es ist so, dass du aus diesem Bus erstmal ohne Waffe abgeworfen wirst.
Genau,
ne?
Also musst du dir erstmal suchen.
Genau, du kommst auf der Insel an und hast nichts sozusagen und suchst dir als erstes eine Waffe.
Genau, und mit dieser Waffe versuchst du dann die anderen auszuschalten. Du kannst bessere Waffen kriegen, wenn du Ressourcen einsammelst und die entsprechend nutzt. Also es ist im Prinzip auch eine Bausimulation, aber das ist wirklich nur ganz nebenbei. Ziel ist es tatsächlich zu gewinnen, indem man der letzte Überlebende ist.
Aber also so wie ich es mitbekommen habe, ist es so, dass man tatsächlich sicher auch Verstecke baut oder irgendwie so große Mauern, dass man dahinter erstmal, oder ich habe auch gesehen, dass Leute sich irgendwie in irgendwelchen Häusern verschanzen und so weiter.
Genau, es sind auch Häuser da und die muss man eben durchsuchen. Also es ist nicht nur ein reines Ballerspiel, sondern tatsächlich auch so ein bisschen Aufbausimulation und ein bisschen Abenteuergame, weil man sich eben diese Ressourcen zusammensammeln muss, um da weiterzukommen. Ne? Mhm. Also ich nur mit einer besseren Waffe kann ich effektiver die Leute umbringen und insofern ist das, aber das Hauptziel des Spieles ist tatsächlich, die Leute zu töten.
Genau.
Also es gibt dabei auch keine detailreichen Gewaltszenen. Es ist nicht so, wie man das jetzt aus klassischen Ballerspielen kennt, dass das Blut da spritzt. Also dieses Spiel kommt komplett ohne Blut und Leichen auch tatsächlich aus. Also der Tod an sich...
Was passiert mit den Leuten, die erschossen werden?
Ich habe keine Ahnung. Bitte zieh die Frage zurück. Okay. Also die Leute, die erschossen werden, die fallen einfach um und bleiben liegen. Also wird nicht draufgezoomt oder so, sondern die sind einfach aus dem Spiel quasi raus.
Mhm. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das Coole an dem Spiel ist ja, dass du in Echtzeit mit 99 anderen Menschen über die ganze Welt hinweg sozusagen spielst. Also das sind ja 99 andere echte Personen, mit denen du da spielst.
Richtig, richtig. In Echtzeit. Das ist natürlich auf die eine Art und Weise cool, auf die andere Weise ist es auch problematisch, weil du auch eine Chatfunktion hast. Das heißt also, diese 100 Spieler können miteinander in Echtzeit reden und du hast absolut keinerlei Kontrolle darüber, wer an diesen Chats beteiligt ist. Das ist eine der Probleme, weshalb eigentlich auch die offiziellen Empfehlungen lauten, das erst ab 14 freizugeben. Also es hat zwar eine USK-Freigabe von 12, die bezieht sich aber nur auf die Spielinhalte. Da dieser Chat aber völlig unkontrollierbar ist und auch nicht abzustellen ist, also du setzt den Kindern halt immer die Gefahr aus, dass irgendjemand Seltsames sie anspricht. Deswegen wird empfohlen, das tatsächlich erst ab 14 zu spielen.
Okay, aber also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich versuche, auf dieser Insel zu überleben, dann habe ich eigentlich keine Zeit, da noch zu leben. Oder? Also ich würde denken, dass ich persönlich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, irgendwie mich in irgendein Versteck zu hocken und versuche nicht erschossen zu werden. Ich glaube, ich würde da nicht lesen. Was ich gehört habe, ist, dass sich Spieler verabreden miteinander, die dann sozusagen virtuell so eine Banden bilden. Und ich würde denken, dass diese Chat-Funktion wahrscheinlich dafür da ist, dass die miteinander kommunizieren.
Na klar, oder? Also die hat einen Nutzen, aber eben auch ein Risiko.
Oh ja, das auf jeden Fall.
Also ja, natürlich, das Spiel führt auch dazu, dass man gemeinsam spielt, dass man gemeinsam eine Strategie arbeiten muss. Also tatsächlich tun sich Spieler zusammen und sagen hier, wenn wir das Haus gemeinsam beschützen, dann können wir länger überleben. Mhm. Also es gibt natürlich nicht nur Nachteile, aber...
Aber also was ich von meinen Schülern gehört habe, ist, und das kann ich mir auch gut vorstellen, es ist ja wahnsinniger Adrenalinschub, wenn du weißt, du musst dich jetzt sozusagen, du musst jetzt überleben. Das sind, wie lange geht so eine?
Na, es kommt drauf an, wie erfahren die Spieler sind. Also ich sag mal, wenn man nicht ganz so erfahren ist, stirbt man relativ schnell, kann
aber
man sagen.
Insgesamt
eine Runde,
ist diese eine
8
Runde
bis 25 können auch mal ein bisschen bis eine halbe Stunde, manchmal auch 40 Minuten. Das
also,
ist so eine.
Okay, also ungefähr eine halbe Stunde muss ich versuchen zu überleben und ich kann mir vorstellen, dass das ein wahnsinniger Adrenalin-Rush ist, wenn du sozusagen nicht gleich in der ersten Minute stirbst, sondern das schaffst vorher oder eine Weile zu überleben und zu gucken und du bist schlau genug, dich irgendwie zu verstecken oder aus dem Hinterhalt einen Hinterhalt zu bauen und so weiter. Also kann ich mir vorstellen, dass das halt eins der großen Punkte ist, warum dieses Spiel so extrem beliebt ist bei Kindern.
Das ist schon, es ist sehr dynamisch. Genau. Und je weiter du kommst, umso mehr hast du natürlich das Ziel, jetzt mit zu den Führenden zu gehören. Ne? Also je länger du spielst, umso höher ist die Motivation. Wenn ich es bis hierhin geschafft habe, dann möchte ich auch noch weitermachen.
Na, das ist klar. Meine Schüler tanzen jetzt immer so ganz seltsam. Was hat es damit auf sich?
Ja, in diesem Spiel gibt's Tänze, die sind so eine Art Statussymbol. Die kann man sich dann gegen eine virtuelle Währung kaufen. Also wie in jedem Spiel gibt es halt In-App-Käufe und da kann man Pakete kaufen bis hin zu einem Preis von 99 Euro. Und mit diesen kann man dann eben Ressourcen kaufen, damit man schneller vorankommt. Man kann sein Aussehen ändern und man kann auch diese Tänze kaufen. Also der einfachste Tanz kostet irgendwie rund 2 Euro. Und wenn ich 8 Euro investiere, dann habe ich den super coolen Tanz und
bin das damit, ist Status sozusagen.
Das ist genau so ein Statussymbol.
Naja, aber das Spiel an sich ist kostenlos.
Das Spiel an sich ist kostenlos, genau. Also es gibt 2 verschiedene Versionen, aber die, um die es geht, die fast alle spielen. Das ist tatsächlich eine kostenfreie Variante. Es gibt noch eine, wo gegen Zombies gespielt wird, was so ein bisschen abstrakter ist, weil man eben keine Menschen erschießt, aber Okay. Das ist natürlich trotzdem brutal.
Ja. Okay, also das heißt, wir haben es mit einem echten Ballerspiel zu tun, auch wenn es irgendwie...
Definitiv, das ist das Ziel, genau, die Mitspieler umzubringen.
Okay, dann ist deine Frage, Thea, tatsächlich berechtigt, dass wir gucken müssen, wenn unsere Kinder das spielen oder die Freunde unserer Kinder, könnte es sein, dass unsere Kinder... oder die Freunde unserer Kinder, Amokläufer werden. Das ist ja eine große Angst, die bei vielen von uns Eltern ist. Und wie das bei Ängsten so ist, wir schauen uns die mal genauer an und schauen, was passiert im Gehirn. Es ist ja so, dass unser Gehirn alle regelmäßig eingehenden Informationen erstmal als Normalzustand abspeichert. Das machen die Spiegelneuronen, die in unserem Gehirn vorhanden sind. Und deshalb sind zum Beispiel Babys so gut darin, Sachen zu lernen, die es in ihrer speziellen Umwelt brauchen. Und es ist nicht so, dass Menschenkinder davon abhängig sind, in welcher Gegend sie geboren werden, sondern wenn jetzt zum Beispiel ein europäisches Kind in die Sahara versetzt werden würde und dort lernen müsste, mit den Gegebenheiten zu leben, dann würden die Spiegelneuronen dieses europäischen Babys eben alles aufnehmen, was in der Sahara wichtig ist. Also was die Menschen dort in der Sahara machen, tun und oder lassen. Und würde das als Normalzustand abspeichern und würde deren Sprache lernen und deren Leben lernen sozusagen. Deswegen sind Menschen so verdammt anpassungsfähig. Also das machen die Spiegelneuronen. Wenn jetzt immer wieder Informationen in das Gehirn kommen, die sozusagen von Ballerspielen kommen, also von virtuellen Spielen, dann nimmt das Gehirn eben diese eingehenden Informationen auch als Normalzustand. Das heißt, das Gewaltverhalten in Ballerspielen wird in die Nervenzellnetzen eingeschrieben und die kodieren Programme für die eigenen Handlungsmöglichkeiten. Das ist natürlich ein Problem, ne? Also das heißt, wenn ich immer wieder etwas sehe, und das immer wieder sozusagen meinem Gehirn suggeriert wird, das hier ist der Normalzustand, dann wird das, was ich auf dem Bildschirm sehe, im Gehirn abgespeichert als eine Möglichkeit zu handeln. Dass das sozusagen normales Handeln in meinem Leben ist. Und nun etwas zu sehen und das auch abzuspeichern, bedeutet nicht automatisch, dass man es selbst tut. Selbst wenn es als Handlungsmöglichkeit abgespeichert wurde. Aber es ist jetzt auf jeden Fall im Gehirn angelegt. Das heißt aber nicht, dass alle Menschen, die Ballerspiele spielen, Amokläufer werden. Das tut's ja nicht. Es gibt ja sehr, sehr wenige Menschen, die irgendwie Amok laufen am Ende.
Kann man das eigentlich auch vergleichen mit, wenn ich als Erwachsener Filme gucke, in denen Gewalt vorkommt, dann sehe ich ja quasi auch ständig Schießszenen und so weiter. Das macht mich selbst ja aber trotzdem nicht zum Mörder, ne?
Nee, genau. Aber wenn du das sehr, sehr häufig siehst, dann würde das auch abgespeichert werden, als das passiert in deinem Alltag. Und tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile so viel Gewalt sehen, dass wir relativ abgestumpft sind.
Ja, das ist ein großes
Gewalt
Problem.
Gegenüber. Genau. Das heißt, es muss irgendwie einen gefährdeten Personenkreis geben. Also Leute, wo klar ist, die könnten zum Amokläufer werden. Und die gibt es tatsächlich. Das wurde durch verschiedene Studien herausgefunden, dass Menschen, die mit demütigenden, traumatischen Erinnerungsspuren, die nie irgendwie bearbeitet wurden, umherlaufen, dass die eher amok laufen, wenn sie vorher Ballerspiele gespielt haben. Das heißt, Menschen, also zum Beispiel, wenn wir jetzt uns mal die Amokläufe an den amerikanischen Schulen angucken, dann ist es ja häufig so, dass das Kinder waren, die sehr lange gemobbt wurden oder die ein Elternhaus hatten, wo sie nicht gut behandelt wurden. Das heißt, die hatten solche demütigenden Erinnerungen oder demütigende Ereignisse in der Vergangenheit und ganz wichtig, sie hatten niemanden, mit denen sie drüber reden konnten. Also selbst wenn ein Kind demütigende Erlebnisse hatte und mit jemandem das besprechen kann, dann wird das wieder aufgearbeitet. Also dann gehört dieses Kind wieder nicht zu dem Personenkreis. Es ist eine relativ enge, ein relativ enges Korsett, was da passieren muss, nämlich eben diese traumatischen Erinnerungsspuren, die nicht bearbeitet wurden und dann, wenn sie eben lange, lange Zeit Ballerspiele gespielt haben und das als Handlungsmöglichkeit abgespeichert ist, dann könnte es passieren, dass diese Kinder amok laufen. Menschen ohne leidvolle Erfahrungen in der Vergangenheit werden also dementsprechend trotz Spielens von Fortnite eher nicht zu Amokläufern. So, und das ist die Mehrzahl der Menschheit, ne?
Ja, also wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen tatsächlich solche Spiele spielen und zu wie vielen Vorfällen es kommt, dann ist das ja wirklich ein absoluter Bruchteil. Und also tatsächlich sind es eher Leute, die wirklich traumatische Erfahrungen haben. Also kann man wahrscheinlich relativ präzise sagen, dass Menschen mit einem heilen Elternhaus deutlich weniger gefährdet sind, auch wenn sie solche Spiele mal spielen.
Ja, wobei man immer schauen muss, was ist ein heiles Elternhaus, ne? Also ganz häufig sind ja auch Mörder zum Beispiel. Wird gesagt, ja, die kamen aus so einem guten Elternhaus, von außen beachtet.
Ja, von außen. Ja, also ich spreche jetzt so für unsere Familien. Also wir, ja, die bedürfnisorientiert erziehen, können eigentlich relativ sicher davon ausgehen, dass es unsere Kinder nicht treffen wird, auch wenn sie dieses Spiel einfach spielen werden.
Absolut, genau. Und trotzdem gibt es ja Punkte, die wir als Eltern definitiv beachten müssen.
Ja, also wir sollten unbedingt mit unseren Kindern darüber sprechen. Also wir können unsere Sorgen wirklich ihnen gegenüber formulieren. Wichtig ist, dass man den Kindern zeigt, man ist für sie da. Weil wenn man pauschal diese Spiele ablehnt, vergibt man sich einfach eine Chance, in den Dialog zu kommen. Also einfach zu signalisieren, ich habe Interesse an dem, was du tust. Es ist sicherlich auch sinnvoll, sich einfach mal daneben zu setzen. Also nicht wenige Eltern spielen tatsächlich aktiv mit. In der Bezahlvariante kann man auch wirklich Teams bilden, in denen man dann gemeinsam spielt, ohne dass jetzt dieses Endziel alle umzubringen besteht. Man kann sich auch darauf einigen, dass wirklich die Zeit begrenzt ist, dass man sagt, wir spielen eine Runde, die ist ja wirklich begrenzt, dass es eben nicht ausufert. Ich glaube, so viel Zeit kann man als Elternteil dann auch mal aufbringen, einfach mal sich so 15 bis 20 Minuten daneben zu setzen. Was ich immer machen würde, ist erstmal die Pflichtaufgaben zu machen, bevor man sich in einem Spiel verliert, dass erst die Hausaufgaben gemacht werden oder eventuelle Hausarbeiten, die das Kind übernommen hat. Dass man vielleicht guckt, in der Woche weniger spielen, weil es halt wirklich aufregend ist. Die Kinder sollen ja dann auch schlafen, dass man vielleicht die Zeit noch eher aufs Wochenende verlegt, dass man dann mal ein bisschen länger spielen kann. Ich persönlich finde auch wichtig, dass man den Kindern erklärt, wie sie damit umgehen können, wenn jetzt tatsächlich mal ein unangemessenes Verhalten in dem Spiel gezeigt wird. Also tatsächlich kann man jetzt über einen Chat mal angefragt werden und da irgendwelche fragwürdigen Inhalte sein, dass man vorher mit dem Kind zusammen zeigt, hier kannst du draufklicken, das kannst du melden, dieser Spieler wird dann quasi gesperrt beim nächsten Mal. Ja, und wichtig ist wirklich miteinander zu sprechen und das als Gelegenheit zu sehen, auf eine gemeinsame Art und Weise Zeit zu verbringen. Wenn Kinder mit uns spazieren gehen, tun sie uns einen Gefallen. An der Stelle können wir einfach mal ein bisschen kooperieren und sagen, ich guck mir an, wofür du dich gerade interessierst und möchte einfach mehr darüber erfahren. Das ist eigentlich auch eine gute Chance, mit den Kindern irgendwie so in Verbindung zu bleiben.
Genau, das ist ja ein Teil des in Beziehung bleiben mit Kindern, ne? Da gibt's ja diese 5 Säulen und eine davon ist, sich dafür zu interessieren, was das Kind tut, und eine andere ist gemeinsames Tun, und das kann man sehr gut verbinden, und auch sicherlich mit Fortnite spielen, denn ich habe bei meinen Schülern festgestellt, manche Eltern verbieten es rigoros. Was ich verstehen kann, also es ist total okay. Aber die Kinder finden immer irgendwie einen Weg dorthin.
Genau, also es macht es halt interessanter, wenn es verboten wird.
Meine Schüler verabreden sich für nachts um 4. Also es ist ja ein virtuelles Spiel, das heißt, die können das von zu Hause spielen, stellen sich einen Wecker auf nachts um 4 und treffen sich dann online in diesem Fortnite-Spiel. Und das finde ich schon ziemlich krass. Also dann ist da diese Beziehung mit den Eltern ja durchaus gefährdet, wenn die Kinder das so heimlich machen.
Ja, also dann lieber begleiten.
Dann unsere lieber Empfehlung. Genau. Das heißt, als hast du noch eine Frage, Thea, oder?
Nee, mir fiel das nur dazu ein, dass ich dieses, die Eltern verbieten das und ich finde einen Weg in der Schule oder anders, kennen wir ja sicherlich selber noch von früher. Also,
ja, stimmt.
Ich durfte zum Beispiel keine Bravo lesen.
Oh,
Dr. Sommer-Team.
Es gab immer einen Schüler, der die irgendwie beschaffen
absolut
konnte oder vor ich mir die ausleihen konnte. Und dann wäre es manchmal sicherlich besser gewesen, meine Eltern hätten das mit mir besprochen. Also
absolut.
Ich kann dir da gerade total folgen, deswegen habe ich gerade so geguckt, weil ich dachte, ja, ich erinnere mich, dass wenn das Kind allein dann damit bleibt, hat man ja nicht viel gewonnen.
Nee, leider nicht, genau. Okay, als wollen wir zusammenfassen schon? Okay, als Zusammenfassung, die Frage war, ob Ballerspiele gefährlich sind. Und wir haben gesagt, dass sie gefährlich sein könnten bei einem gefährdeten Personenkreis, dass alle eingehenden Informationen eben als Normalzustand abgespeichert werden und das als Handlungsmöglichkeit kodiert wird im Gehirn. Und wenn man dann eben noch demütigende Erinnerungsspuren in sich trägt und dann sehr viel Ballerspiele gespielt hat, dann könnte es sein, dass derjenige Amok läuft, aber die Chance, dass das passiert, ist durchaus gering, sodass unsere Empfehlung eigentlich ist, auch bei Fortnite Battle Royale mit den Kindern in Beziehung zu bleiben, es ihnen nicht strikt zu verbieten. Aber eben auch wie beim Suchtverhalten, über das wir ja schon in unserem ersten Podcast gesprochen haben, darauf zu achten, dass das Kind genügend schützende Beziehungen hat und diese schützenden Beziehungen eben auch zu uns als Eltern ist. Und da kann man dann eben auch mal mit dem zusammen dieses Spiel spielen und so seine eigene Abneigung vielleicht überwinden.
Ja. Vielen Dank, Katja, für die Zusammenfassung. Das war unsere kleine Miniserie, unsere erste Miniserie zu den digitalen Medien. Da gibt es so
viel. Warte mal. Wir sprechen noch einmal mit Patricia Camarata über Medien. Das heißt, unsere Miniserie geht noch weiter. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Das NUV. Das NUV oder auch Patricia Camarata ist eine große Verfechterin vom Spielen. Also die spielt total gerne, spielt auch mit ihren eigenen Kindern, hat online in ihrem Blog auch eine richtig gute Serie darüber. Da lese ich sehr gerne selber drin und hole mir Tipps im Umgang mit meinen Kindern und den digitalen Medien. Und deswegen haben wir sie nächste Woche eingeladen.
Ah, super, eine Bonusfolge.
Ja, genau.
Ganz überraschend, aber umso schöner.
Ja.
Ich freue mich auf Patricia.
Ja, ich freue mich auch.
Ja. Und jetzt bedanken wir uns noch bei Thea. Vielen Dank, dass du uns durch diese Serie begleitet hast.
Ja. Vielen Dank, Thea.
Sehr gerne. Es hat mir wirklich Vergnügen gemacht.
Ja, ganz toll. Bis in 14 Tagen.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.